Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
Сегодня с вами
اليوم مع
Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
سامح زغلول
Christina Jones
محمد الطويل
Радіо Салам, Ахбар Ашерслібен у Зальцландкрайс.
Радіо Салам, новини Ашерслібену та Зальцландкрайс.
Радіо Салам, Nachrichten für Ашерслібен und den Salzlandkreis. In Sachsen-Anhalt sollen Kunst und Kultur stärker geschützt werden. Nach den Worten des Kulturministers Rainer Robra gehöre das zur Freiheit, für die viele Menschen im Jahr 1989 demonstriert haben. Kunst und Kultur sollen frei sein. Und nicht von Politik bestimmt werden. Das Gesetz soll zum Beispiel Bibliotheken, Musikschulen und ehrenamtliche Kulturarbeit stärken. Kritisch bleibt, ein Gesetz allein reicht nicht. Kultur braucht auch Geld, offene Räume und Schutz vor politischem Druck.
تسعى ولاية ساكسن-أنهالت إلى تعزيز حماية الفن والثقافة. ويقول وزير الثقافة راينر روبرا إن ذلك جزء من الحرية التي خرج كثير من الناس للمطالبة بها عام 1989 والمقصود أن يبقى الفن والثقافة مستقلين ولا تحددهما السياسة ومن المفترض أن يدعم القانون الجديد للمكتبات ومدارس الموسيقى والعمل الثقافي التطوعي لكن يبقى هناك انتقاد مهم فالقانون وحده لا يكفي إذ تحتاج الثقافة أيضا إلى التمويل والمساحات المفتوحة والحماية من الضغوط السياسية.
У Саксоні-Анхальт хочуть сильніше захищати мистецтво та культуру. Міністр культури Райнер Робра каже, це частина свободи, за яку багато людей виходило на демонстрацію 1989 році. Йдеться про те, що мистецтво і культура мають бути вільними та не залежати від політики. Закон має, наприклад, підтримати бібліотеки, музичні школи та волонтерську культурну діяльність. Але критики зазначають одного закону недостатньо. Культурі також потрібні гроші, відкриті простори та захист від політичного тиску.
Am Gymnasium in Aschersleben sind offenbar verdächtige E-Mails im Umlauf gewesen. Nach Angaben des Schulleiters wurden Mailadressen mit Schulbezug missbraucht. Die Ursache liegt vermutlich nicht beim Schulserver. Wahrscheinlicher ist, dass ein anderes E-Mail-Konto gehackt wurde. So könnten Täter an Kontakte von Schülern oder Eltern gekommen sein. Die Schule warnt deshalb, keine Links in solchen E-Mails anklicken und auf keinen Fall persönliche Daten eingeben. Der Schulbetrieb ist nach Angaben des Schulleiters aber nicht betroffen.
ويبدو أن رسائل البريد الإلكتروني مشبوهة تم تداولها في إحدى مدارس مدينة أشرسليبن وبحسب مدير المدرسة فقد أسيء استخدام عناوين بريد إلكتروني مرتبطة بالمدرسة ومن المرجح أن المشكلة لا تتعلق بخادم المدرسة نفسه بل بالاختراق حساب بريد إلكتروني آخر ما قد يكون أتاح للفاعلين الوصول إلى جهات اتصال تخص أولياء الأمور أو الطلاب ولهذا تحذر المدرسة من فتح الروابط الموجودة في هذه الرسائل أو إدخال أي بيانات شخصية أكد مدير المدرسة أن العملية التعليمية لم تتأثر
У школі в Ашерслебені, ймовірно, поширювалися підозрілі електронні листи. За словами директора школи, були зловживання електронними адресами, пов'язаними зі школою. Причина, ймовірно, не в шкільному сервері. Найімовірніше, був зламаний інший електронний акаунт. Так, зловмисники могли отримати контакти батьків або учнів. Тому школа попереджає не відкривати посилання в таких листах і не вводити особисті
Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt haben einen zweiten Job. 2005 waren es noch rund 23.000 Menschen, 2025 schon mehr als 47.000.
Die Gewerkschaften sehen darin ein Warnsignal, denn betroffen sind Beschäftigte mit wenig Lohn oder in Teilzeit. Nebenjobs können zwar neue Chancen eröffnen, oft bedeuten sie aber auch weniger soziale Absicherung, weniger berufliche Perspektive und später vielleicht weniger Rente.
يزداد عدد الأشخاص الذين يعملون في وظيفة تانية في ساكسن-أنهالت بشكل مستمر. ففي عام 2005 كان العدد نحو 23 ألف شخص. أما في عام 2025 فقد تجاوز 47 ألفا. وترى النقابات العمالية في ذلك إشارة تحذير. خصوصا أن المتضررين غالبا هم أصحاب الأجور المنخفضة أو العاملون بدوام جزئي. صحيح أن العمل الإضافي قد يفتح فرصا جديدة، لكنه يعني في كثير من الأحيان أيضا حماية اجتماعية أقل وفرص مهنية أضعف وربما معاش تقاعدي أقل في المستقبل.
Усе більше людей у Саксонії-Анхальт мають другу роботу. У 2005 році таких було близько 23 тисяч, а у 2025 вже понад 47 тисяч. Профспілки вважають це тривожним сигналом. Особливо це стосується працівників із низькою зарплатою або неповною зайнятістю. Підробіток може відкривати нові можливості, але часто це також означає менший соціальний захист, менше професійних перспектив і, можливо, меншу пенсію в майбутньому.
Die Innenminister mehrerer Bundesländer warnen vor einer möglichen Regierungsbeteiligung der AfD. Eine Partei mit rechtsextremen Teilen könnte dann Zugang zu vertraulichen Informationen bekommen, etwa aus Polizei, Verfassungsschutz oder Sicherheitsbehörden. Kritiker befürchten, dass solche Informationen politisch missbraucht oder weitergegeben werden könnten. Besonders im Blick steht Sachsen-Anhalt, wo die AfD in Umfragen sehr stark ist.
يحذر وزراء الداخلية في عدة ولايات ألمانية من احتمال مشاركة حزب البديل من أجل ألمانيا AfD في الحكومة. فوجود حزب يضم تيارات يمينية متطرفة قد يمنح إمكانية الوصول إلى معلومات سرية مثل بيانات الشرطة وهيئات حماية الدستور والأجهزة الأمنية. ويخشى المنتقدون من إمكانية إساءة استخدام هذه المعلومات سياسيين أو نقلها لجهات أخرى. وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى ساكسن-أنهالت حيث يحقق الحزب نتائج قوية في استطلاعات الرأي.
Міністри внутрішніх справ кількох федеральних земель попереджають про можливу участь АФД у уряді. Партія, у якій є правоекстремістські сили, тоді могла б отримати доступ до конфіденційної інформації, наприклад, від поліції, Служби захисту Конституції або інших органів безпеки. Критики побоюються, що така інформація може бути використана в політичних цілях або передана далі. Особливу увагу звертають на Саксонію-Анхальт, де AfD має високі рейтинги в опитуваннях.
Der Bund will die Demokratieförderung neu ordnen. Für viele Projekte heißt das erstmal keine Sicherheit, kein Geld, keine Planung. Es geht um rund 11 Millionen Euro. Allein in Sachsen-Anhalt stehen 6 Projekte auf der Kippe. Diese Projekte arbeiten gegen Extremismus, Rassismus und Antisemitismus. Wenn sie wegbrechen, verschwinden Erfahrung, Vertrauen und Ansprechpartner vor Ort.
تخطط الحكومة الاتحادية لإعادة تنظيم برامج دعم الديمقراطية. وبالنسبة لكثير من المشاريع فهذا يعني حاليا لا ضمانات ولا تمويل ولا إمكانية للتخطيط. ويتعلق الأمر بحوالي 11 مليون يورو. وفي ساكسن-أنهالت وحدها هناك 6 مشاريع مهددة بالتوقف. وتعمل هذه المشاريع في مكافحة التطرف والعنصرية والمعاداة السامية. وإذا اختفت فسيضيع معها كثير من الخبرة والثقة والأشخاص المسؤولين المحليين. ومع ذلك لا تزال لدى هذه المشاريع إمكانية التقدم بطلبات جديدة للحصول على الدعم.
Федеральний уряд хоче по-новому організувати підтримку демократії. Для багатьох проєктів це поки що означає немає впевненості фінансування та можливості планувати. Йдеться приблизно про 11 мільйонів євро. Лише у Саксонії-Анхальт під загрозою опинилися 6 проєктів. Ці проєкти працюють проти екстремізму, расизму та антисемітизму. Якщо вони припинять роботу, зникнуть досвід, довіра та місцеві контактні центри для людей. Втім, проєкти можуть подати нові заявки на фінансування.
Wie entstehen eigentlich Nachrichten? Und wer entscheidet, welche Themen es beispielsweise in die Tagesschau schaffen? Und wie neutral kann und muss Journalismus überhaupt sein? Über diese Fragen wurde vor kurzem im kleinen Saal des Bestbauernhauses in Aschersleben diskutiert. Der Saal war gut gefüllt mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern verschiedener Altersgruppen. Auch Stadträte und Aschers Oberbürgermeister waren vor Ort. Im Mittelpunkt stand das Buch Inside Tagesschau des Journalisten und Autors Alexander Teske. Er hat selbst mehrere Jahre für die Tagesschau gearbeitet und spricht heute in Podcasts, Vorträgen wie diesen und seinem Buch über Medien, Vertrauen und die Arbeit großer Nachrichtenredaktionen. Mit auf dem Podium saßen außerdem Katrin Jelitte, Schulleiterin der Gemeinschaftsschule Albert Schweitzer in Aschersleben, sowie als Vertreter der Printmedien Marc Rath, Chefredakteur von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung. Auch Heinz-Josef Springkamp von der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt war dabei. Im Laufe des Abends nahm außerdem Matthias Schmidt von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt auf dem offenen Stuhl des Podiums Platz. Sein Schwerpunkt? Medienbildung und der offene Umgang mit Informationen. Diskutiert wurde über Vertrauen in Medien, soziale Netzwerke, den Umgang mit Falschmeldungen und die Frage, wie Menschen heute lernen können, Nachrichten besser einzuordnen. Dabei ging es ausdrücklich nicht darum, Medien grundsätzlich zu misstrauen. Vielmehr stand die Frage im Raum, wie Bürgerinnen und Bürger Nachrichten selbst überprüfen und sich dadurch eine eigene Meinung bilden können. Auch schwierige Themen wurden angesprochen, etwa die Frage, wie Medien mit der AfD umgehen sollen oder wie Themen überhaupt in die Nachrichtensendungen ausgewählt werden. Das Publikum konnte sich aktiv beteiligen, Fragen stellen und sogar selbst auf dem freien Stuhl des Podiums Platz nehmen. Ich habe mit Alexander Teske und Besuchern der Veranstaltung gesprochen.
Mein Name ist Alexander Teske, ich bin 1971 in Leipzig geboren und 1989 mit um den Ring gelaufen und habe mit demonstriert, was mich sehr geprägt hat. Und habe dann angefangen, für Zeitung zu schreiben und bin dann irgendwann beim Fernsehen gelandet. Habe für das Privatfernsehen 5 Jahre gearbeitet, Sat.1, Pro7, und bin dann zum Mitteldeutschen Rundfunk gekommen. Habe da im DR aktuell mitgeplant und habe dann 15 Jahre vor der Kamera gestanden, so für Tagesschau und Tagesthemen. Und bin dann nach Hamburg gegangen, habe für 6 Jahre dort die Tagesschau mitgeplant, habe danach gekündigt. Und weil ich einfach wieder frei schreiben wollte und bin jetzt freier Autor und Journalist und habe einen eigenen Medienpodcast, sachlich richtig, und schreibe für die Berliner Zeitung eine Kolumne.
Heute Abend geht es um das Vertrauen in Medien. Was denken Sie, warum fällt es vielen Menschen heutzutage schwer, den Nachrichten zu vertrauen?
Da gibt es keine einfachen Antworten, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Der eine ist, dass der technische Fortschritt über das Internet uns ermächtigt, Nachrichten zu überprüfen. Wenn wir früher was gesehen haben, haben wir das natürlich irgendwie glauben müssen. Es sei denn, wir wussten das besser, weil wir uns in diesem Gebiet vielleicht sehr gut auskannten. Heute kann man sich den Beitrag 3-4 Mal ansehen und kann jede Information auch gezielt überprüfen. Man kann mit der KI ausländische Nachrichtenseiten ansteuern und dort auch selber sozusagen das alles überprüfen. Und das macht Nachrichten natürlich auch viel angreifbarer und viele mutmaßen dann, wenn sie einen Fehler entdecken, dass sie eben systematisch belogen werden. Dazu kommt, dass ich beobachtet habe, dass immer mehr Journalisten Haltung zeigen wollen im Job und quasi nicht nur sagen wollen, was ist, was die Fakten sind, und der Zuschauer bildet sich eine Meinung selber, sondern sie wollen quasi vorsortieren, wer darf reden und was sollen die Zuschauer denken, und das folgt einem, sage ich mal, sympathischen Impuls, etwas für die Demokratie tun zu wollen. Viele Menschen empfinden das aber als bevormundend am Ende und wenden sich dann davon ab. Und niemand ist ja gezwungen, das zu schauen. Und ich glaube, dass eben immer mehr das dann nicht schauen, weil sie sauer sind und sich dann woanders eben bei YouTube oder bei Social Media informieren, wo es auch nicht besser ist.
Woran merken Hörer und Zuschauer und Leser, ob ein Beitrag sachlich informiert oder ob er schon irgendwie eine Meinung nahelegt?
Man merkt es an Adjektiven zum Beispiel, also wenn viele Adjektive verwendet werden zur Einordnung, die kann man oft eigentlich weglassen. Und sowas wie, also wenn ich zum Beispiel den Krieg, den Russland in der Ukraine führte, konsequent eben Angriffskrieg nenne, ist es eine Einordnung. Und man kann einfach Corona-Maßnahmen ganz sachlich berichten oder man ordnet es ein und sagt, es muss so sein. Das macht es schwierig. Es macht es schwierig, wenn ich zum Beispiel Machthaber mal Diktatoren nenne und mal Präsidenten, obwohl ja 2/3 der Erde nicht demokratisch nach unseren Maßstäben regiert werden, sagen wir, je nachdem, wie wir zu dem Land gerade stehen, einmal Präsident und einmal Machthaber. Und deswegen plädiere ich dafür, zum Beispiel eben das immer gleich zu sagen. Also man sollte ruhig weiter Nachrichten konsumieren, aber eben das ruhig kritisch tun. Also immer selber auch nachdenken und überprüfen. Das heißt aber nicht, dass wir alle konsequent belogen werden oder so. Das ist Quatsch.
Kann denn Journalismus oder der Journalist als Mensch überhaupt völlig neutral sein?
Das ist eine berechtigte Frage, kann er natürlich nicht sein, weil wir sind ja alle Menschen und unser Weltbild prägt uns. Das heißt, meine Aufgabe zum Beispiel bei der Tagesschau, aber auch beim MDR war in der Planung, Nachrichten auszusuchen. Also vorzusieben, weil man könnte ja 100 Nachrichten abends bringen, aber 10 schaffen es nur in die Sendung. Und welche sind das? Und welche ich für wichtig erachte, klar, es gibt ganz harte Nachrichtenkriterien, aber dann gibt es auch so ein paar Kann-Geschichten. Und welche ich dann am Ende ausgesucht hat, hat natürlich was mit meinem Weltbild zu tun. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass in den Redaktionen sozusagen eine Ausgewogenheit herrscht. Und die sehe ich eben nicht. Also es gibt ja Untersuchungen, dass viele Journalisten, sagen wir mal, eher den Grünen nahestehen oder der SPD oder den Linken. Und das prägt natürlich zum Beispiel auch die Nachrichtenauswahl. Aber dazu gibt es auch ganz andere Faktoren. Die meisten Journalisten leben in Großstädten. Sie haben ein Hochschulstudium absolviert. Sie sind nicht schwerbehindert. Sie verdienen relativ gut. Und das prägt ihr Weltbild auch extrem. Und deswegen kommen bestimmte Nachrichten eben seltener vor. Und zum Beispiel der Osten kommt eben in der Tagesschau auch sehr selten vor, weil es kaum ostdeutsche Redakteure in der Tagesschau gibt.
Es gibt immer mehr Leute, die ihre Nachrichten über TikTok, Instagram und so weiter beziehen. Was bedeutet das für die Frage, wem wir wirklich vertrauen können?
Also prinzipiell finde ich es erstmal ganz gut, wenn zum Beispiel jeder kann ja jetzt senden. Ja, also ich habe das ja auch gemacht. Dann mache ich meinen eigenen YouTube-Kanal auf. Jeder kann mir folgen auf den sozialen Kanälen und ich kann dort einfach was schreiben. Ist natürlich auch eine große Gefahr, weil in der Redaktion hatte ich immer jemanden, der nochmal drüber gelesen hat, drüber geschaut hat, und das ist ja auch ein Schutz gewesen für mich. Jetzt habe ich das nicht mehr und da darf man halt nicht impulsiv sein und es einfach so rauspusten, weil das ist gefährlich. Und dann ist es natürlich so, dass die Algorithmen, die kennen wir nicht, nach diesem, wer bestimmt das, was wir sehen. Und da muss man sich vielleicht auch selber ein bisschen erziehen, dass man auch verschiedenen Leuten folgt, auch Leuten, deren Meinung man vielleicht nicht teilt. Weil ansonsten, wenn ich immer nur was like, was ich mag, dann denkt der Algorithmus, okay, das ist das, was er mir wieder anzeigen soll. Und dann sehe ich eigentlich immer nur was ich eh schon denke, und dann glaube ich, die ganze Welt denkt so, und das ist halt ein Problem.
Sie haben gerade auf die Uhr geschaut, weil die Leute schon warten auf Sie und auf Ihre Lesung. Deshalb meine letzte Frage. Was würden Sie den Menschen gerne mitgeben, die sagen, ja, ich möchte die Nachrichten besser verstehen und mir aber selbst meine eigene klare Meinung bilden?
Also einmal ist es eine Frage der Zeit, weil wenn ich zum Beispiel voll arbeite und vielleicht kleine Kinder habe oder meine Eltern pflege, dann kann ich jeden verstehen, der jetzt nicht eine Stunde sich informieren möchte jeden Tag. Leider ist es nicht so, dass man sagen kann, okay, wir schauen 15 Minuten die Tagesschau und danach wissen wir alles. Je mehr Zeit ich investiere, umso besser ist es und unterschiedliche Quellen anzuzapfen. Also wenn man jetzt Zeitungen nimmt, wenn man zum Beispiel eine Zeitung liest, die eher konservativ eingestellt ist, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder Welt, und dazu eher eine linke Zeitung wie die Taz, dann habe ich einen recht guten Überblick. Und wenn ich dann irgendwie nach Deutschlandfunk höre und vielleicht noch eine alternative Quelle, Nachdenkseiten oder Apollo ab und zu mal mehr angucke, kritisch auch, also nicht alles glauben, aber einfach kritisch, dass ich es habe, dann habe ich einen guten Rundumblick. Aber nicht alle Leute haben die Zeit, ich kann das total verstehen. Dann ist es einfach ja schwierig. Tatsächlich ist eine Frage der Medienkompetenz auch, ne? Also nicht alles zu glauben. Und ich muss mittlerweile, glaube ich auch, man muss nicht mehr alles sofort wissen. Also ich selber habe alle Nachrichten ausgestellt, die mir aufs Handy immer sofort alles sagen. Mir reicht es, wenn ich das einmal am Tag so einen Überblick habe, weil sonst macht mich das auch so verrückt und das ist wieder so eine erlernte Hilflosigkeit und man bekommt schlechte Laune davon. Deswegen vielleicht auch ruhig überlegen, wer bringt mir auch mal Nachrichten, die mich zum Nachdenken anregen oder die mir weiterhelfen in meinem Leben und nicht nur irgendwie negative Nachrichten verbreiten. Aber da muss jeder selber, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Über welche Medien informieren Sie sich?
Allgemein, also ich gucke um 7, das ist das Regionalprogramm von Sachsen-Anhalt, da informiere ich mich über Sachsen-Anhalt, was Magdeburg Umgebung so los ist. Ja, und gucke halt auch mal die Tagesschau und RTL aktuell. Und ich lese auch die Zeitung.
Tagesschau online schauen, aber nicht dann, wenn sie geschalten wird, sondern halt nachschauen, tatsächlich recht häufig. Ja. Ansonsten mal hier und da verschiedene Artikel bei verschiedenen Anbietern schauen, Zeitung lesen manchmal.
Ich denke, ich nutze die Vielfalt.
Also gerade wenn es irgendwie sehr einseitig wird oder tendenziös, da wünsche ich mir manchmal einfach auch mehrere Perspektiven. Deswegen fand ich das heute ganz spannend, auch wenn man merkt, es wird sich widersprochen, dann finde ich es eigentlich super, weil dann kann ich auch wirklich anfangen, mir eine eigene Meinung zu bilden.
ARD, ZDF, NTV manchmal. Also in dieser Richtung aus der Zeitung. Aber in der Zeitung, muss ich sagen, ist die Tendenz, wer gerade das schreibt, sehr groß.
Haben Sie Nachrichten schon mal kritisch hinterfragt oder recherchiert?
Recherchiert nicht, aber kritisch hinterfragt, wo ich mich manchmal an den Kopf fasse, wo ich denke, Leute, ist das überhaupt notwendig, dass jetzt das in Nachrichten kommt, was ich gar nicht für sinnvoll finde. Ja, es gibt so viele wichtige Dinge in Deutschland, die man bringen könnte, aber das geht manchmal irgendwie unter. Und das ärgert mich manchmal.
Ich glaube, dass Recherche wichtig ist, weil das heute kaum möglich ist, ein Thema in seiner vollen Tiefe zu verstehen aus dem reinen Laienwissen heraus.
Ich recherchiere immer. Auf dem Handy gucke ich mal, was die dazu sagen. Ob das denn stimmt, was die sagen, das ist eine andere Frage.
ChatGPT tatsächlich, muss man sagen, ist dabei ein Hilfsmittel, um zum Beispiel einfach zu schauen, wer hat alles über ein Thema gesprochen oder geschrieben, um dann zu schauen, okay, welche Quelle möchte ich mir nochmal genauer anschauen. Da muss ich sagen, ist das zum Beispiel ein sehr gutes Hilfsmittel.
Wie neutral müssen Nachrichten sein oder gibt es irgendwo eine Grenze?
Da sind Menschenrechte für mich unantastbar.
Bei Themen wie Rassismus und Menschenwürde, also das wurde heute ja auch genannt. Es gibt noch viele andere Themen, aber das würde ich sagen, ist so das Wichtigste, finde ich.
Dieser Abend im Besthornhaus hat gezeigt, das Thema Medien bewegt viele Menschen. Nicht nur die Frage, welchen Nachrichten man vertrauen kann, sondern auch, wie Demokratie und Meinungsfreiheit in einer Zeit funktionieren, in der Informationen ständig verfügbar sind und sich zugleich rasend schnell verbreiten. Deutlich wurde auch, Medienkompetenz bedeutet nicht, grundsätzlich alles anzuzweifeln, sondern Nachrichten aufmerksam zu verfolgen, unterschiedliche Quellen zu kennen und zu nutzen und sich selbst eine eigene Meinung bilden zu können. Gerade deshalb sind solche offenen Diskussionen wichtig, weil Demokratie davon lebt, dass Menschen fragen, zuhören, widersprechen, aber immer miteinander im Gespräch bleiben. Das war ein Beitrag für Radio HBW. Am Mikrofon für Sie war Ute Christina Scholz.